Die Schweiz fällt zurück. So alarmierend stand es beim Schweizer Elektromobilitätsverband Swiss E-Mobility im Jahresrapport 2024. Die Elektroautoverkäufe lagen, ähnlich wie in Deutschland, unter Vorjahr und deshalb hat das Alpenland mit gleich 4 Amtssprachen den Anschluss an die Leitmärkte in Skandinavien und den Benelux-Ländern verloren. Doch es gibt auch positive Signale aus der Schweiz. In einem ganz speziellen Bereich der Elektromobilität ist das Binnenland in der Mitte Europas mit seinen rund 9 Millionen Einwohnern nämlich ganz vorne mit dabei. Welcher das ist, warum es in der Schweiz noch kein Recht auf Laden gibt, was den Elektroautomarkt im vergangenen Jahr gehemmt hat und in diesem beflügeln könnte, das möchte ich heute herausfinden. Und damit hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von E-Mobility Insights. Der Podcast von Electrif wird Ihnen präsentiert von Manicus, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Mein Name ist Peter Schwierz, ich bin Chefredakteur von Electrif und freue mich darauf, Ihnen jetzt einmal mehr die Trends und Hintergründe der Elektromobilität aufs Ohr zu bringen. Und damit begrüße ich meinen heutigen Gast. Crispin Romang ist sein Name und er leitet seit 2019 den Schweizer Elektromobilitätsverband Swiss E-Mobility. Willkommen bei E-Mobility Insights, lieber Crispin. Von wo bist du heute zugeschaltet?
Hallo Peter, ist mir eine Ehre, bei dir sein zu dürfen, virtuell. Ich bin heute zu Hause in Bern, in der schönen Schweiz.
In der schönen Schweiz, im schönen Bern. Ich muss ja gestehen, meine Lieblingsstadt ist Luzern. Da war ich schon 3-mal. Es ist so toll am Vierwaldstätter See. In Bern war ich noch nicht, Geständnis lege ich ab. Du lädst mich jetzt bestimmt gleich, oder?
Ja, du hast eine Einladung, ist nicht die erste. Diesmal kommst du. Das kriegen wir hin.
Diesmal komme ich. Wir schaffen das. Ich möchte heute von dir erfahren, wie sich die Elektromobilität in der Schweiz entwickelt, ob wir etwas von ihr lernen können oder die Schweiz etwas von uns in Deutschland. Legen wir los, oder?
Ja, unbedingt.
2024 war ja kein einfaches Jahr für die Elektromobilität hier bei uns in Deutschland. Wie lief es denn bei unserem schönen Nachbarn mit seinen schönen Bergen und den großen Seen?
Harzig, es lief harzig. Leider den Erwartungen entsprechend. Also wir werden im europäischen Vergleich nach wie vor nach hinten durchgereicht, sind ja gut in die Elektrifizierung gestartet. Mittlerweile noch irgendwo auf Platz 12 im europäischen Bereich. Also den Anschluss an die Märkte in Skandinavien und den Benelux-Staaten haben wir verloren. Anteilsmäßig 2% verloren. Also wir sprechen da von Stagnation. In effektiven Zahlen waren es so ungefähr 10% weniger Elektrofahrzeuge 2024. Aber eben, es war zu erwarten.
Warum war das zu erwarten? Was sind denn die Gründe für die Stagnation in der Schweiz? Ja, wir haben ja so eine komplexe Lage in Europa. Die einen Märkte gingen hoch, die anderen blieben so ein bisschen stabil. Manche gingen runter, Deutschland ja auch. Was waren bei euch die Gründe?
Also der Haupttreiber ist immer noch die Regulation, das CO2-Regulativ. Wir haben diese 5-Jahres-Schritte. 2023 hat der Schweizer Markt zum ersten Mal diese Flottenemissionen erreicht. Wir sind ja historisch immer ziemlich hinten beim CO2. Deshalb gab es keinen Anreiz, mehr Fahrzeuge zu verkaufen. Und mit diesem Schritt, der jetzt dieses Jahr kommt, CO2-Messer, hat so einen doppelten Effekt. Also der fehlende Anreiz, besser zu werden als im Vorjahr, das ist der erste. Und der zweite ist das Bedürfnis, jetzt mehr zu verkaufen zu müssen. Das heißt, per Ende Jahr verkaufen haben die Verkäufer lieber noch die Verbrenner ausgehauen, weil die tun dann seit dem 1.1.2025 mehr weh. Auch wenn wir noch nicht wissen, wie weh es tun wird, aber dieser regulative Effekt, diese stufenweise Herabsetzung der CO2-Emission, das ist Gift für die Elektromobilität und das ist auch Gift für den Markt. Aber darüber sprechen wir sicher noch.
Darüber sprechen wir noch. Das ist ja auf EU-Ebene und letzten Endes in Deutschland auch nicht anders mit diesem Schrittmodell alle 5 Jahre. Jetzt wird das ja auf EU-Ebene auch noch aufgeweicht ein Stück weit. Also wenn ich jetzt nett bin, sage ich flexibilisiert. Andere sagen verwässert. Der Phase-in der Elektromobilität wird wieder ein Stück hinausgezögert. Also das, was 2025 als strenges Ziel angedacht oder noch gilt, noch ist ja die Regelung aktiv, soll ja jetzt auf 2027 so ein bisschen flexibilisiert werden, sofern die EU-Länder zustimmen. Wird denn diese Methodik dann auch in der Schweiz angepasst? Gibt es da schon Debatten drüber oder bleibt ihr bei eurem Kurs?
Also es gibt natürlich Debatten, also vielleicht das eine, die Ziele sind gegeben bei uns im CO2-Gesetz, das ist in Anlehnung an die EU. Was wir aber auch schon gesehen haben, dass die Ziele eigentlich nicht relevant sind, sondern die Umsetzung der Ziele. Also was passiert bei Nichterreichung der Ziele? Und da gab es schon 2015 und 2020 Hilfe für die Autobranche. Also mit diesen erleichterten Einführungsbestimmungen, die gingen in der Schweiz sogar noch weiter als in der EU. Also man hat da noch die größeren Samthandschuhe für die Branche. Und diese Diskussion, was jetzt passiert Ende Jahr, die gibt es bei uns, weil das CO2-Gesetz hat im Gesetzprozess sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Das heißt, die Verordnung ist noch nicht da. Die müsste längst da sein. Und jetzt gibt es diese Diskussion, inwiefern, dass man da der Autobranche entgegenkommt bei der Zielerfüllung. Und was in der EU passiert, hat natürlich schwerwiegende Konsequenzen auch für den Schweizer Markt. Also inwieweit wir das 1:1 übernehmen, weiß ich nicht. Es ist nicht gesagt, dass wir das auf Verordnungsstufe so tun. Aber das hat natürlich Konsequenzen. Also wir befürchten, dass da ebenfalls eine Verwässerung, wie du es gesagt hast, stattfinden oder könnte.
Die Schweiz hat ja auch keine Fahrzeugsubventionen und die Importsteuer für die E-Autos wurde letztes Jahr eingeführt. Die Bevölkerung hat auch nicht so ein Recht auf Laden, da gehen wir später noch ein. Das klingt nach wahnsinnig viel Arbeit für euren Verband, ja? Also ist da auf Lobby-Ebene, wer bremst da eure Arbeit aus?
Also das ist richtig, wir haben die schwierigsten Rahmenbedingungen, ganz Europa würde ich sagen, also eben Förderung ist nicht, weder infrastrukturseitig noch. Definitiv Fahrzeug gab es nie. Also das ist vielleicht etwas, du hast einführend gesagt, was könnte man lernen. Ich finde, dass es keine Subvention für die Fahrzeuge gibt, grundsätzlich eine gute Sache. Also bei uns segelt der Markt schon lange am harten Wind der Realität. Also das ist nicht unterstützt. Natürlich gibt es in verschiedenen Regionen Unterstützungsprogramme, das gibt es sehr lokal. Aber so großflächig oder national haben wir keine Förderung. Wer bremst? Also bei uns, das ist auch sehr konservativ, mehrheitlich. Langsam an die nötig, also der Wille nicht, Elektromobilität zu fördern und dann schwenkt es quasi direkt um, ist nicht nötig, weil das kommt ja sowieso. Und jetzt kommt etwas die Ernüchterung. So, das ist kein Selbstläufer. Vielleicht hätte man doch etwas tun wollen. Also die Autobranche fordert jetzt bessere Rahmenbedingungen. Aber wir waren früher ziemlich alleine mit Forderungen für verbesserte Rahmenbedingungen. Deshalb sind wir steuerlich, eben du hast Recht auf Land, du hast andere Punkte angesprochen. Da haben wir nichts.
In Deutschland wurde die Debatte so rund um die Elektrifizierung und wird auch immer ja sehr emotional geführt. Ja, Autoland, Autoindustrie geht es natürlich im Moment auch nicht gut, hat aber zugegebenermaßen in den vergangenen Jahren natürlich fette Gewinne eingefahren. Die wurden natürlich nur nicht so wunderbar in die Elektromobilität investiert, wie man das hätte tun können. Dann gibt es das leidige Thema, in Anführungsstrichen Verbrennerverbot, was ja keines ist auf EU-Ebene, was auch immer wieder von konservativen Parteien ja angegangen wird. Läuft diese Debatte in der Schweiz, ich kriege das nicht so mit aus Berlin, auch so emotional oder ist das ein Stück weit kühler, weil ihr ja keine eigene Autoindustrie habt, sondern alles importiert?
Auto ist emotional. Zum Glück ist Auto emotional. Also Auto, die Schweiz liebt das Auto. Also wir kaufen uns sehr, sehr große Autos. Ich glaube, Keudel, der Schriftsteller, hat mal über die Schweiz gesagt, die Schweizer kaufen die S-Klasse ohne die Bezeichnung hinten auf dem Fahrzeug, in der Hoffnung, dass das als Mittelklasse-Auto durchgeht. Also wir lieben das Auto. Natürlich ist es emotional. Es ist teilweise fast religiös. Es sind natürlich diese disruptiven Effekte, sind natürlich schwerwiegende Konsequenzen, nicht nur bei den Herstellern, auch bei den Werkstätten etc. Also diese Emotionalität, die haben wir natürlich auch in dieser Diskussion. Und dann ist natürlich der Blick auf Deutschland, Deutschland ist nicht weit. Also wir kriegen da sehr genau mit, was geht. Und wenn es in Deutschland negativ läuft oder negativ Bericht erstattet wird, dann hat das natürlich, jedenfalls für die deutschsprachige Schweiz, natürlich auch Konsequenzen, weil das kriegen wir sehr wohl mit. Also ja, das ist emotional. Das ist im politischen Prozess emotional. Das ist überall emotional, wenn es ums Auto geht.
In Deutschland oder generell in Europa gab es ja jetzt den Forecast, wenn die Flottengrenzwerte so bleiben, dass man in diesem Jahr von einem Viertel, also so roundabout 20-25% Marktanteil für Elektroautos ausgehen kann. Selbst ohne Förderung sieht das im Moment in Deutschland auch recht gut aus. Januar, Februar waren gute Monate. Sehr schön gestartet die Elektromobilität. Man sieht auch jetzt durch die Einführung der Flottengrenzwerte entsprechend auch wieder günstige Fahrzeugpreise, ja, die es natürlich im letzten Jahr so nicht gab, weil der Druck nicht da war. Was erwartest du denn für 2025 konkret für die Schweiz? Gibt es da eine Trendumkehr? Ist das zu erwarten? Gesetzt den Fall, alles bleibt so von der Regulatorik, wie es jetzt ist bei euch?
Du sprichst es richtig an. Eben dieser Vorbehalt, das ist entscheidend für eine Prognose. Ist relativ schwierig, wenn man nicht weiß, was auf Verordnungsstufe läuft, weil eben das regulative CO2-Emission, das ist immer noch der Haupttreiber. Das ist das, was an der ganzen Situation sehr bedauerlich ist, dass wir immer noch diese Abhängigkeit haben. Also wir haben diese Effekte, die du beschrieben hast, auch. Wir haben auch einen guten Januar, Februar. Weniger ausgeprägt als in Deutschland. Also eure Zahlen sind noch etwas ausgeprägter jeweils. Wir sind aber auch nicht ganz so tief gegangen wie ihr im 2024. Wir hoffen mit irgendwo um die 28% Vollstromer. Das ist aus meiner Sicht eine absolut realisierbaren Wert. Und wir müssen einfach schauen, dass wir von diesem einzigen Treiber, dieses CO2-Gesetz, wegkommen. Also, und ich glaube, die Elektromobilität hat sehr gute Argumente. Ich komme gerade aus Deutschland, extrem gute Argumente. Ich finde den anderen Teil, den du angesprochen hast, mit den Preisen, finde ich sehr interessant, weil der Durchschnittspreis eines Fahrzeugs in der Schweiz ist extrem hoch. Ich weiß es nicht auswendig, es wird um die 40.000 Euro sein oder mehr. Und der Anspruch an die Elektromobilität ist dann immer so im Narrativ, ja, das muss günstige Fahrzeuge geben. Also, und es gibt günstige Fahrzeuge. Also, du kannst in der Schweiz auch ab 15.000 Schweizer Franken kannst du ein Elektroauto haben. Das kann nicht die Bremse sein. Also ich glaube, der Markt bringt sehr gute Argumente. Es gibt hervorragende Fahrzeuge. Wir haben in der Schweiz das beste öffentliche Ladenetz, würde ich mal sagen. Wir haben natürlich das schlechteste private Ladenetz. Also da ist die Situation etwas schwierig. Wir haben kurze Fahrdistanzen. Also die Schweiz ist wie gemacht fürs Elektroauto. Das passt wie die Faust aufs Auge. Und ja, der Markt muss da einfach noch mehr das wollen. Und noch diese kleine Ergänzung. Der Verkaufswille ist wichtiger als der Kaufswille. Und das ist auch etwas, was ich etwa der Autobranche unterstelle. Wenn ich höre, ja, der Kunde ist nicht bereit oder er will noch keine Elektroautos, dann erklärt mir, wieso man in Deutschland 53% mehr Fahrzeuge im Januar hat. Also hat plötzlich Deutschland 53% mehr Bock auf Elektroautos. Also wir wissen, das ist nicht der Fall. Das ist der Markt, der Verkäufer hat notgedrungen mehr Bock, Elektroautos zu verkaufen. Und das sind schon sehr interessante Aspekte.
Dem ist tatsächlich so, und in der Schweiz, wie du sagst, wenn das Geld nicht so die Rolle spielt, dann sollte das ja auch nicht das Hauptargument sein, also die Leute dahin zu bringen, zu wollen. Das wird es natürlich auch sein. Trotzdem wird ab 2030 ja auch in der Schweiz ein weiterer Vorteil der Elektromobilität wegfallen, wenn ich da richtig informiert bin, nämlich die Steuerbefreiung, die dann fällt, um die fehlenden Einnahmen aus den Treibstoffsteuern wieder zu kompensieren, müssen also auch Elektroautos dann Steuern zahlen. Weißt du schon, hast du schon ein Gefühl dafür, wie das passieren soll, nach Kilometerlaufleistung oder nach Energieverbrauch und in welcher Höhe? Also kannst du das schon uns erzählen, was da ab 2030 gilt in der Schweiz?
Ja, wir sind im intensiven Austausch mit dem Bund, also vielleicht zu dieser Steuer, wie du es nennst, das ist der Ersatz zum Zusatz auf die Mineralölsteuer. Daraus finanzieren wir die Straßen großteilig, also nicht nur, aber großteilig. Dass da die Elektroautos ihren Teil dazu bezahlen, das ist richtig, dem gibt es nichts entgegenzusetzen.
Fahren ja auch auf der Straße zugegebenermaßen.
Ja, also sollen ihren Teil dazu bezahlen. Die Frage ist wie. Mit dieser Frage beschäftigen wir uns schon lange und stehen schon lange im Austausch mit dem Bund, respektive mit dem Bundesamt für Straßen, das dann zuständig ist für den Mekka. Die Idee des Bundesamts für Straßen meandriert so etwas zwischen mal einer Pauschalabgabe, es sind da verschiedene Gedanken dazwischen. Und ich kann dir als Lobbyist mal sagen, ja, wir sind sehr interessiert, dass diese Diskussion noch möglichst lange anhält. Je länger wir da Unklarheit haben, desto später wird diese Steuer eingeführt. Wir wollen einfach, dass Energieeffizienz und die Emissionen sich in dieser Besteuerungsart wiederfinden und das auch bei der Besteuerungsart, also wenn wir da Kilometer, dann geht es auch um Daten, also wer fährt wo, weil der Strom lässt sich ja nicht so einfach besteuern, also das ist die Frage, wo ist dann der Besteuerungspunkt im Fahrzeug, an der Ladeinfrastruktur, wir wissen all diese Probleme, also für uns ist einfach wichtig, dass der Elektromobilist bei der Besteuerungsart nicht benachteiligt wird, also er plötzlich das Gefühl hat, du, meine Fahrten werden getrackt, während dem fossilen Verbrenner an der Tankstelle besteuert wird. Also da gibt es sehr viel. Das ist sehr eine große Herausforderung, wie man das macht. Und eben, wie gesagt, für uns kann diese Diskussion noch 10, 12 Jahre andauern. Also politische Prozesse in der Schweiz dauern sowieso lang. Also ich sehe keinen Grund, wieso dann diese schnell gehen sollte.
Da sind wir sehr gespannt, weil das klingt ja wirklich ein bisschen komplex, an welchem Punkt dann jetzt welche Besteuerung erhoben wird, ob an der Ladesäule oder im Fahrzeug getrackt wird. Also da bin ich wirklich gespannt, wie die Schweiz das lösen will. Und ich sehe schon, du hast auch noch einige Fragezeichen auf der Stirn. Dann schauen wir noch mal in so ein paar aktuelle Marktdetails. Welche Fahrzeuge sind eigentlich in der Schweiz besonders beliebt? Ich nehme mal an, in der Vergangenheit war es Tesla. Die brechen gerade weltweit ein. Das hat, glaube ich, nicht nur mit dem Modellportfolio zu tun, sondern auch mit anderen Gründen. In Deutschland dominiert inzwischen der VW-Konzern dieses Jahr das Elektro-Ranking sehr, sehr klar mit den verschiedenen Marken. Wie sieht es in der Schweiz aus?
Du hast richtig gesagt, die Schweiz ist ein Tesla-Land, oder war es jedenfalls. Immer noch, das Model Y ist übrigens immer noch das bestverkaufte. Also Model Y war über alle Antriebsarten hinweg in den vergangenen Jahren das bestverkaufte Fahrzeug. Davor war es das Model 3. Diese Fahrzeuge sind beliebt. Im Moment ist dahinter folgt der Renault 5, sehr gut gestartet in der Schweiz. Der Skoda Enyaq auch sehr beliebt. Und die deutschen Marken natürlich finden sich auch in dem vorderen Teil des Rankings. Ja.
Wie sieht es mit den Chinesen aus? Spielen die schon eine Rolle? In Deutschland hat das ja noch nicht so richtig geklappt mit dem Markteinstieg.
Was verstehst du unter Chinesen? Muss man ja fragen. Also das Tesla Model 3 ist Volvo für dich?
Nein, ich meine natürlich chinesische Marken, neue Marken.
Ja, da musst du derzeit noch weiter unterscrollen. Die finden sich nicht in den Top 20. Also das ist noch ein sehr überschaubarer Anteil. Wir werden sehen, was der Impact sein wird auf dem Schweizer Markt. Ich glaube, da gehen die Meinungen, die Prognosen auseinander. Aber eben, wie gesagt, man hat noch vor dem, sagen wir jetzt mal, dem Zurückfallen vom Tesla schon Prognosen gemacht. Die werden jetzt dann vielleicht wieder revidiert. Grundsätzlich sind deutsche Fahrzeuge natürlich beliebt bei uns. Also auch vom VW-Konzern. Das sind immer sehr geschätzte und gute Fahrzeuge, die vom Schweizer Markt wohl und aufgenommen werden. Aber eben, wir sehen diese Diversifizierung jetzt und das ist ja auch gut. Also ich meine, früher hattest du 3-4, du kannst dich erinnern, früher hattest du 2-3 Modelle und wenn da eines schwächelt, wird es dann schwierig. Und mittlerweile haben wir die ganze Bandbreite und das ist auch gut so.
Crispin, ich danke dir herzlich für diese ersten Eindrücke vom Markthochlauf der Elektromobilität in der Schweiz. Bevor wir im zweiten Teil des Podcasts noch genauer auf die Ladeinfrastruktur und die Elektrifizierung im Transportsektor eingehen, machen wir jetzt eine ganz kurze Werbepause. Bis gleich.
Wer auf der Suche nach intelligenten E-Mobility-Ladelösungen ist, kommt an dem Sauerländer Unternehmen Mennekes nicht vorbei. Seit 2008 entwickelt und produziert man dort Wallboxen, Ladesäulen und Ladekabel für das Laden zu Hause, beim Arbeitgeber und im öffentlichen Bereich. Über die Tochterfirma ChargeCloud bietet man Lösungen zum professionellen Verwalten von Ladeinfrastruktur und zum Abrechnen von geladenem Strom. Schauen Sie einfach mal vorbei unter www.mennekes.de/immobility. Und jetzt wünschen wir weiterhin viel Spaß mit diesem Podcast.
Und damit willkommen zurück bei E-Mobility Insights, der Podcast von Electrif. Mein heutiger Gast ist Crispin Roman, Direktor von Swiss E-Mobility. Das ist der Schweizer Verband für Elektromobilität. Und wir haben ja schon gehört, dass 2024 auch in der Schweiz kein Zuckerschlecken war, es für dieses Jahr aber ganz gut aussieht. Und deshalb wollen wir jetzt noch gezielter der Ladeinfrastruktur und dem Transportsektor mit Transportern, Bussen und Trucks näher kommen. Lass uns gerne, Crispin, bei der Ladeinfrastruktur starten und dort im Heimbereich. Warum tut sich die Schweiz so schwer, das Laden zu Hause selbst im Jahr 2025 zu ermöglichen?
Das ist eine gute Frage. Damit beschäftigen wir uns seit Jahren. Also wir haben verschiedene politische Vorstöße lanciert. Der letzte ist 2023 ins Rennen geschickt worden, also zu einem Zeitpunkt, wo ihr das schon lange habt oder hattet, dieses Recht auf Laden. Wir haben jetzt die Mehrheitsfähigkeit, glaube ich, im ersten Rat wurde das angenommen. Jetzt wurde es nochmal im politischen Prozess in eine Zusatzrunde geschickt zur juristischen Prüfung, also Verfassungsmäßigkeit oder Zuständigkeit. Deine Frage ist, der Bund oder sind da die Kantone zuständig? Also alles politisch ziemlich kompliziert. Bei uns geht es nicht wirklich schnell, also wir sind da immer nachfolgend, aber wir hoffen, dass wir in diesem Jahr in Bälde dann wenigstens die politische Grundlage haben. Das muss dann aber noch ausformuliert werden und das nimmt einfach seine Zeit. Uns ist auch klar, dass dies nicht alles lösen wird, dass dieses Recht auf Laden. Also wir sehen ja die Umsetzung bei euch, das löst nicht alle Probleme, aber ist natürlich ein wichtiger Eckpunkt. Zu sagen ist, wir haben den höchsten oder den tiefsten Eigenheimanteil. Also in der Schweiz leben 77% der Bevölkerung nicht in Eigenheim, zur Miete, mit Stockwerkeigentum oder Miteigentum, Genossenschaft. Und das macht es einfach ungemein schwierig. Also wir haben sicherlich im Heimladebereich die absolut schwierigsten Voraussetzungen.
Dann drücke ich mal die Daumen, dass das Recht auf Laden auch in der Schweiz in diesem Jahr kommt. Kann ja für den Markt auch nur wichtig sein. Umso zentraler ist ja das öffentliche Laden. Du meinst, ihr habt das beste Ladenetz. Schauen wir doch mal in die Kantone und Städte. Ich hoffe, ich führe dich nicht aufs Glatteis. Wo gibt es denn die meisten Ladesäulen und passt das vor allem auch zur Verbreitung der E-Autos?
Also ich wehre mich seit 15 Jahren mit Händen und Füßen gegen diese Ratio Anzahl Ladestationen pro Einwohner oder welche. Für mich ist es ein qualitativer Anspruch oder eine qualitative Betrachtung auf das Ladenetz. Ich glaube, die Anzahl sagt noch nicht viel oder zu wenig aus. Wer gerade die Nase vorne hat, da führst du mich tatsächlich aufs Glatteis. Ich weiß, kann dir den Kanton wie Zürich sein, wird ein finanzkräftiger Kanton sein, werden auch Kantone wie Zug beispielsweise. Oder, Aufwand ist es, dass die deutschsprachige Schweiz klar vor der lateinischsprachigen, also der französisch oder italienisch sprechenden Schweiz, ist das ein Phänomen, das wir noch nicht abschließend begründen können. Also aus welchen Gründen, da gehen auch die Meinungen etwas auseinander, wieso dass das so ist. Also wenn du mich nach Spitzenreitern in der Schweiz fragst, also die sind in der Deutschschweiz zu finden. Und Stadtkantone wie Basel ist eigentlich ein Kanton und eine Stadt in sich, die sind sicher auch ganz vorne, weil die sind politisch dann auch sehr aktiv.
Interessant, das passt nicht mehr unbedingt zur europäischen Verbreitung, weil in Frankreich geht ja die Elektromobilität ziemlich durch die Decke. Da hätte man jetzt ja sagen können, die französische Schweiz folgt dem nach. Aber spannend, dass das nicht so ist. Gibt es denn bei euch in der Schweiz so Kommunen oder Städte, die ein besonderes Modell entwickelt haben, also die auch bewusst vorangegangen sind oder auch welche, und jetzt weiß ich nicht, wie viel Ärger du da nach dem Podcast kriegst, die das nicht so gut machen?
Ja, ich zeige jetzt lieber mit dem Finger auf die, die es gut machen. Ja, ich habe es angesprochen, Basel, die haben viel Denken da reingesteckt. Aber es ist immer wichtig, dass du das ganzheitlich andenkst, also dass die sich umgeschaut haben, was haben wir für Möglichkeiten, wie sieht es aus mit den Parkflächen, was können wir da tun, was können wir für unsere Unternehmen tun, was können wir im Bereich Logistik tun. Es ist immer sehr schwierig herauszufinden, was funktioniert oder was hat die beste Wirkung in städtischen Gebieten. Ich glaube, das ist sehr individuell. Also der Austausch auch mit holländischen Städten, die sicherlich voraus sind, mit unseren skandinavischen Kollegen. Ich glaube, es gibt teilweise nur Anhaltspunkte, was man jetzt da besser machen kann, weil gewisse Dinge sind einfach nicht möglich. Ich spreche jetzt die Busspuren an, war früher irgendein Riesenthema. Ich glaube, das ist in Schweiz aufgrund der Platzverhältnisse gar nicht möglich. Und dann bringt es auch nicht, sich an diesen Cases zu orientieren. Ich glaube, das muss sehr individuell angedacht werden. Also am erfolgreichsten sind die Städte, die Gebietskörperschaften, die sich ganzheitlich mit diesem Thema auseinandersetzen und die natürlich auch professionellen Beistand holen von Beratern. Ich glaube, das macht absolut Sinn, das sehr individuell anzuschauen.
Dann schauen wir noch auf die Langstrecke, die ja zugegebenermaßen in der Schweiz nie so besonders lang ist. Ja, wenn ich mich nicht täusche, ist die A1, also die Ost-West-Achse, bei euch so 400 Kilometer lang und die längste Strecke, die man so fahren kann, so am Stück von Ost nach West. In Deutschland gibt es ja Ladeparks an den Autobahnen, an den großen inzwischen ohne Ende. Ja, jetzt kommt noch so ein Deutschlandnetz an den unbewirtschafteten Rastflächen on top. Wie macht's die Schweiz auf der Langstrecke?
Also hervorragend, eben diese Rastplätze, diese Ruhezonen, die sind bereits größtenteilig bestückt. Also da haben wir bereits 2014 die politischen Voraussetzungen geschaffen, dass das in der Schweiz möglich ist. Da waren wir mal älter. Also das ist absolut kein Problem. Ich glaube, die Einschränkung, die wir haben, sind die Platzverhältnisse. Also wenn ich die Ladeparks bei euch sehe oder so, ihr habt einfach mehr Platz zur Verfügung. Bei uns ist die Anzahl der Möglichkeiten ist gegeben. Ich glaube, das wird dann eher bei der Skalierung, also die Anzahl Ladeinfrastrukturen pro Standort wird das problematisch.
Okay, gibt es denn aber noch so, wenn du so durchs Land fährst, ich nehme mal an, du fährst elektrisch, gibt es denn noch große weiße Flecken und Lücken, wo du sagst, da muss noch was passieren?
Es wäre eine Schande, wenn ich nicht elektrisch fahren würde. Natürlich fahre ich elektrisch. Aber du hast es angesprochen, also unsere Ballungsgebiete, die sind 100 Kilometer voneinander weg. Ich bewege mich mit meinem Fahrzeug, das ausreichend Reichweite hat. Ich habe nie, auch wenn ich Skifahren gehe oder so, ich habe nie die Notwendigkeit zu laden. Wenn ich lade, dann lade ich, dass ich wieder mal ein Ladeerlebnis habe bei einem unserer Mitglieder, aber es wird irgendwo in Berggebieten in Lags, da wurde ein Schnelllader zurückgebaut, das ist in Berggebieten dann je nach Knotenpunkt plötzlich wird das dann zu einem Problem, also wir hatten da dann entsprechende Rückmeldungen, aber ich glaube, das ist mittlerweile auch behoben. Wie gesagt, wir haben das beste öffentliche Ladenetz, davon bin ich fest überzeugt, also bei uns absolut kein Problem.
Also in der Schweiz fährt man die teuersten Autos und fährt aus Spaß an die Ladestation. Das nehme ich mit, wunderbar. Auf eurer Website gibt es ja auch einen Bereich zum bidirektionalen Laden. Unter anderem sieht man dort live sozusagen das Vehicle-to-Grid-Potenzial, also was man mit den angeschlossenen Fahrzeugen im Stromnetz machen könnte. In welchem Bezug steht denn dieses Potenzial mit dem Bedürfnis nach Flexibilität seitens der Netze und ist denn bidirektionales Laden etwas, was die Schweiz ausbaut? Es gab ja sehr, sehr viele Pionierprojekte auch bei euch.
Aber wir sind immer gut in Pionierprojekten. Wir haben auch im Solar und in anderen Bereichen, eben auch in der Elektromobilität, einen Marktstart sehr stark begonnen, weil wir eben Akteure haben, die das treiben. Das ist auch beim bidirektionalen Laden so. Du sprichst einen wichtigen Punkt an, das Potenzial. Also es geht jetzt für uns als Verband eigentlich darum, dem politischen Regulationsprozess aufzuzeigen, hey, Verständnis zu schaffen, was ist das Potenzial. Wir haben eine Studie in Auftrag gegeben bei der ETH in Zürich. Da kommen sehr erstaunliche Zahlen zutage. Also das Einsparpotenzial netzkostenseitig oder im Gesamtsystem ist enorm. Wir sehen, dass wir PV-Strom bis zu 70% besser nutzen können zukünftig mit dem bidirektionalen Laden. Ich glaube, es ist einfach ein zentraler Punkt. Wir müssen jetzt nicht das Kind mit dem Bad bereits ausgießen und möglichst alles jetzt gerade schon realisiert haben. Aber für uns sehr, sehr wichtig, dass wir sensibilisieren, was ist dieses Potenzial. Das Projekt auf unserer Webseite, das haben wir selber, also das ist nicht ein gefördertes Projekt, sondern das haben wir mit einem Mitglied realisiert. Da erfassen wir einen gewissen Teil, ein paar tausend Firmenfahrzeuge und sehen, wann sind die angeschlossen, wie ist der Ladestand dieser Fahrzeuge und was wäre damit möglich. noch etwas eine Spielerei, aber ich glaube, es ist wichtig aufzuzeigen, eben was die Möglichkeiten sind, wenn dann das großflächig kommt. Weil in der breiten Bevölkerung ist es noch nicht bewusst, was alles möglich ist.
Das ist ja bei uns ähnlich. Also das Recht auf Laden haben wir in Deutschland ja schon, aber das BIDI-Gesetz hat es ja in der Legislatur durch den frühen Ampelbruch jetzt nicht mehr geschafft, Realität zu werden. Das heißt, das ist bei euch genauso.
Wir konnten gewisse Dinge verhindern, also Benachteiligungen bei den Abgaben, also dass wir da gleichgestellt werden mit den Speicherseen. Ich glaube, das ist wichtig, sonst gibt es da keine Business Cases. Da konnten wir lobbyieren und einwirken, das hat gut funktioniert. Und ja, wir bleiben da sicher am Ball, also da wird noch viel gehen.
Dann kommen wir jetzt nach der Ladeinfrastruktur noch zum Transportsektor, denn da gibt es ja wirklich eine Überraschung, nämlich eine sehr, sehr erfreuliche Entwicklung bei den schweren Nutzfahrzeugen, nämlich 11% Marktanteil bei den Trucks, also elektrische Trucks kommen 2024 auf 11% Marktanteil. Das finde ich einen enorm erstaunlichen Wert. Was macht die Schweiz hier richtig?
Ja, sag's nur. Da sind wir die Nummer eins derzeit. Wir sind eben andernorts auch gut eingestiegen. Ich glaube, wir haben im Transportbereich vielleicht für viele erstaunlicherweise, haben wir Unternehmen, die sehen, okay, das kommt auf uns zu. Und die setzen auf batterieelektrische Fahrzeuge, was ja mittlerweile großteilig wahrscheinlich alle tun. Aber bis das dann durchgekommen ist und als Message angekommen ist, bei allen dauert es. Das ist gewissen Akteuren geschuldet. Und bei uns gibt es ein paar Große und von diesen Großen, die gehen das Thema an. Das ist super. Also mit viel Freude beobachten wir diese Projekte, weil das wird sicher ein großes Thema, also natürlich auch ein großes Netzthema, logisch, also Teilnetzthema. Nein, da sind wir auch etwas stolz darauf, kann man auch ruhig mal sagen bei aller Kritik.
Was war denn die Ursache dafür? Also ja, Designwerk hat früh angefangen, sozusagen tolle Trucks zu bauen, große Akkus, die müssen wahrscheinlich nur einmal die Woche laden, so groß wie die Akkus mancher Fahrzeuge von Designwerk sind, müssen aber vielleicht hier und da ja auch mal einen Berg rauf. Gab es da auch regulatorisch dann Vorteile für den Elektro-Truck?
Ja, es gab diese Schwerlastverkehrsabgabebefreiung noch, aber die ist irgendwie nicht fixed in time. Das ist investitionsseitig schwierig. Aber ich habe mit einem großen Logistiker letzte Woche gesprochen, gesagt eben, wie sieht das aus, wie rechnest du das? Und da haben wir gesagt, das musst du nicht rechnen, jetzt musst du einfach mal machen. Es liegt daran, dass wir gewisse große Transporteure haben, die gesagt haben, hey, lasst uns das jetzt mal tun. Wir gehen jetzt mal diesen Weg. Und es braucht immer, dass es anfängt, ein paar wenige, die sagen, hey, let's go, let's do it. Und das hat genau da stattgefunden.
Einfach mal machen. Ja, sehr gut. Bisschen schwieriger sieht es bei den Transportern aus. Schau ein bisschen auf die Uhr, aber vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Was ist die Ursache dafür, dass dieses Marktsegment 2024 ein bisschen runtergegangen ist? Und was glaubst du, ist die Prognose für dieses Jahr?
Der Grund ist ein regulativer Grund, auch hier. Wir haben eine Auflastung, also dass die elektrischen Nutzfahrzeuge nicht 3,5 Tonnen, sondern 4,25 Tonnen mit dem gleichen BMI, mit dem gleichen Ausweis gefahren werden dürfen. Wir gingen davon aus, dass damit einhergehend eigentlich alle Aspekte der Nutzfahrzeuge gleichgesetzt sind, aber das ist nicht der Fall. Die Benachteiligung besteht nach wie vor im Bereich der Wahrnehmung dieses Fahrzeuges als schweres Nutzfahrzeug. Da sind nach wie vor eine Reihe Benachteiligungen, Fahrtenschreiber, Ruhezeitkontrolle, nur die Wichtigsten zu nennen. Und wenn du als Logistiker dann die Möglichkeit hast zwischen einem Fahrzeug, wo du eben nicht Ruhezeitkontrolle und andere Nachteile mit sich bringen, dann entscheidest du dich eben gegen das Elektroauto oder gegen das elektrische Nutzfahrzeug. Also das ist rein dieser Grund. Ich bin auch da überzeugt davon, dass es gute Produkte gibt. Wir sind das jetzt am Ende auf dem politischen Weg und die Prognosen sind abhängig von wie schnell geht das, bis wir diese regulatorische Änderung haben. Und dann bin ich überzeugt, dass es massiv hochgehen wird.
Crispin, dann kommen wir auf die Zielgerade, wie ich immer so schön sage. Ich fasse nochmal so ein bisschen zusammen. Also Elektroauto-Delle gab es 2024 in der Schweiz auch. Für dieses Jahr sieht es aber deutlich besser aus. Das Recht auf Laden zu Hause in Mietwohnungen, in Tiefgaragen gibt es noch nicht, aber du hoffst, dass das dieses Jahr was wird. Und richtig weit vorne seid ihr aber beim elektrischen Truck. Und ich habe rausgehört, du bist auch zuversichtlich, dass das so bleibt und weiter ausgebaut wird. Das heißt, die kurzen Wege mit den großen Trucks, die lassen sich elektrisch in der Schweiz vermutlich auch sehr gut meistern. Da muss man jetzt nicht über das Megawattladen reden an der Stelle. Deshalb komme ich zum Schluss und würde dir die Gelegenheit bieten, mich als gute Fee jetzt zu betrachten und drei Wünsche mir rüber zu schicken, die du hättest für die Ladeinfrastruktur vielleicht oder generell die Entwicklung der Elektromobilität in der Schweiz. Was kann die gute Fee für euch tun?
2025, eben das Recht auf Laden, das angesprochen, da sind wir wirklich schon lange dran und das wäre wirklich ein inniger Wunsch, ein Herzenswunsch, auch persönlich von dem vielen Herzblut, das da reingeflossen ist, also Recht auf Laden. Dann ein zweiter Wunsch, die Investitionsbereitschaft im Ladesektor ist schwierig. Alles, was jetzt bremst bei den Fahrzeugen, verändert die Spielregeln und mit Laden verdienen noch nicht viele. Da ist ein ganzer Markt, der jetzt auch da penalisiert wird mit dem, was bei den Fahrzeugen passieren könnte. Also ich hoffe, dass die weiterhin die entsprechende Investitionsbereitschaft an den Tag legen können. Der dritte Wunsch ist einfach eine objektivere, positivere Grundstimmung, Berichterstattung über die Elektromobilität. War erschütternd zu sehen, wie plötzlich so eben eine Stagnation und ein Rückgang von 2% mit dem medialen Abgesang begleitet wird der Elektromobilität. Und das schadet natürlich und ist auch nicht objektiv. Im Moment verlieren die Verbrenner massiv und davon liest man kein Wort bei uns in der Presse. Also bei euch in Deutschland passiert Historisches, dass plötzlich nicht mehr der Benziner, die meistverkaufte Antriebstechnologie. Und du kannst mich dann gerne eines Besseren belehren und all diese Medienberichte schicken, die das erzählen. Aber davon komme ich zu wenig mit.
Also da, die Mail wird kurz, weil tatsächlich ist es genau das Gleiche. Ja, der Abgesang der Elektromobilität wurde ja auch hier medial stark begleitet. Aber dass jetzt wieder alles nach vorne schaut und gute Zahlen abwirft, das wird medial natürlich nur in so elektromobilitätsaffinen Medien wie dem unseren bei Electiv begleitet. Also das haben wir gemeinsam mit der Schweiz und das ein oder andere inhaltliche Thema ja auch. Crispin, ich möchte mich sehr bedanken für deine Einblicke, die du unseren Hörern hier bei E-Mobility Insights gegeben hast. Ich hoffe, es geht elektrisch voran 2025. In der Schweiz und ich verspreche hier hochheilig und öffentlich, dass ich in diesem Jahr mit meinem Elektroauto wahrscheinlich in Bern vorbeischaue und dann trinkt man schönen Kaffee.
Das machen wir unbedingt. Ich freue mich. Besten Dank.
Das war die 20. Ausgabe von E-Mobility Insights, präsentiert von Manikes, ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Den Podcast von Electiv, dem Leitmedium für Elektromobilität, können Sie auf allen großen Plattformen abonnieren und natürlich finden Sie auch auf unserer Website stets die aktuellen Folgen. Wir blicken hier im 3-Wochen-Takt hinter die Kulissen der Elektromobilität und wenn Sie zwischendurch nichts verpassen wollen, abonnieren Sie gern unseren täglichen Morgen-Newsletter, der liefert Ihnen von Montag bis Freitag das Weltgeschehen der Elektromobilität ins Postfach. Kurz, kompakt und kostenlos. Mit Themen aus Deutschland, auch aus der Schweiz und sowieso eigentlich immer aus der ganzen Welt. Schauen Sie gerne auf www.electiv.net/newsletter vorbei. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.